ARD Sounds.
Das Wissen.
Es brennt in Frankfurt. Jetzt zählt jede Sekunde. Einsatzfahrzeuge der Feuerwache 1 rauschen aus dem Tor auf die Straße. Das Blaulicht-Navi leitet die Rettungskräfte über die schnellste Route. Auch dort entlang, wo sie sonst nicht fahren dürfen.
Denken Sie zum Beispiel an alles, was mit Schienen, mit U-Bahn, mit Trams im Stadtgebiet Frankfurt zu tun hat, wo aber vielleicht eine Asphaltierung da ist, wo wir drauf fahren können. Für normale Verkehrsteilnehmer ist das natürlich nicht zulässig. Oder gegen die Einbahnstraße etwas zu tun. Oder zum Beispiel Linksabbiegungen, wo für normalen Verkehr nur eine Rechtsabbiegung oder ein Geradeaus möglich ist.
Das System steht für eine allgemeine Entwicklung der deutschen Feuerwehren. Die sind gerade dabei, sich im digitalen Zeitalter neu zu erfinden. Nicht nur Wohnungsbrände, auch E-Scooter, Photovoltaikanlagen, Vegetationsbrände und plötzlich auftretende Hochwasser fordern neue Strategien. Feuerwehr heute, effizienter mit Drohnen und Geodaten, von Joachim Meissner. Markus Röck, Chef der Frankfurter Feuerwehr, ist stolz auf das smarte, von der Feuerwehr Frankfurt am Main weiterentwickelte Blaulicht-Navigationssystem. Früher gab es das nicht. Da musste die Feuerwehr nach klassischer Ortskenntnis und Straßenkarten fahren. Das neue Navi bündelt Daten von Bau-, Ordnungs- und Polizeibehörden, die auf Hindernisse verweisen, wie Baustellen, Straßenfeste, Rohrbrüche, Demonstrationen oder einfach nur liegen gebliebene Fahrzeuge.
Es gibt da viel Information. Und das alles soll irgendwann in so eine Echtzeit-Simulation der Stadt enden, in der wir dann die schnellste Route zum Einsatzort errechnen, wenngleich es immer notwendig sein wird, dass eine Grundorientierung, eine sogenannte Ortskunde, unerlässlich ist für Feuerwehr.
Der Wandel in der Feuerwehr geht weit über den Einsatz von neuen Navigationssystemen und digitalen Karten hinaus. Es handelt sich um einen umfassenden Transformationsprozess, der alle Bereiche betrifft, von der Ausbildung über die Organisation bis hin zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.
Wir brauchen heute nicht mehr nur denjenigen, der das Fahrzeug beschafft und instand hält. Wir brauchen heute IT und den Beschaffer und den Techniker. Wir brauchen Menschen, die konzeptionell solche komplexen und schwierigen Projekte sich annehmen, diese Herausforderungen auch für sich erkennen und da nach vorne eine Lösung produzieren, die eben weit über das hinausgeht, was man sich so normalerweise vorstellt, mit da fahren rote Autos mit Blaulicht durch die Stadt.
Es braucht Teams, die Technologien entwickeln, um in Echtzeit auf aktuelle Einsatzdaten zugreifen und den Weg zum Einsatzort optimal planen zu können. Digitale Geodaten und Smart City-Anwendungen, die sämtliche Informationen von Hydrantenstandorten bis hin zu komplexen Gebäudedaten verbinden und den Einsatzkräften die schnelle Orientierung im urbanen Raum erleichtern. Denn Orientierung im Ernstfall ist, so Florian Ritter vom Presseteam der Frankfurter Berufsfeuerwehr, das A und O.
Das hat ganz viel auch mit Smart City zu tun. Wo hängt der Mülleimer, der brennen könnte? Wo läuft das Abwasserrohr? Wo ist der Hydrant im Boden, wo wir unser Löschwasser rausholen können?
Gleichzeitig entstehen neue Online-Plattformen, die nicht nur die Feuerwehr, sondern auch angrenzende Bereiche wie die Forstwirtschaft miteinander vernetzen. Projekte wie vegetationsbrände.de bündeln das Fachwissen beider Disziplinen, sagt Florian Ritter, um frühzeitig gefährdete Flächen zu identifizieren und im Ernstfall gezielt zu handeln. Der Handlungsdruck ist extrem hoch.
Die Vegetationsbrände sind mehr geworden, und zwar auffällig mehr. Und deswegen haben wir jetzt ein ganz tolles Projekt, das vor kurzem jetzt erst veröffentlicht wurde, vegetationsbrände.de, also so heißt die Website, die eben dahin führt. Und das ist eine Kooperation aus Feuerwehr und Forst. Die Berufsfeuerwehr Frankfurt ist hier ganz eng in diesem Projekt dabei, gemeinsam mit einer Hochschule. Und die Ergebnisse werden jetzt Stück für Stück über eine Webseite veröffentlicht.
Die Universität ist die Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg bei Tübingen. Mit den Wissenschaftlern dort und der Frankfurter Berufsfeuerwehr ist ein einmaliges Nachschlagewerk entstanden, das, wann immer es um Vegetationsbrände geht, den Austausch und die Zusammenarbeit für Forst und Feuerwehr optimieren soll. Ein Nachschlagewerk mit ganz greifbaren und praktischen Inhalten, die über geografische Besonderheiten bei der Brandbekämpfung aufklären.
Zum Beispiel bei einem Brand im Moor, in der Ebene, muss ich anders agieren als beispielsweise im Harz oder vielleicht auch im alpinen Bereich im Süden Deutschlands, wo vielleicht steile Hänge sind.
Oder welchen Unterschied der Bewuchs macht.
Es ist ein Unterschied, habe ich eine große Freifläche oder bin ich mitten in einem Wald? Ist das ein Mischwald oder ist das ein Nadelwald?
Und wie gehe ich vor?
Kriege ich das mit Maßnahmen gelöst, die ich vom Boden aus machen kann, oder brauche ich vielleicht Unterstützung aus der Luft?
Und genau diese Frage, ob Unterstützung aus der Luft nötig wird, hat in den vergangenen Jahren zu einer der sichtbarsten technischen Innovationen geführt, dem Einsatz moderner Drohnensysteme. Sie verschaffen den Einsatzkräften einen entscheidenden Wissensvorsprung und gehören heute fest zum Werkzeugkasten vieler Feuerwehren, auch bei der Frankfurter Berufsfeuerwehr. Für eine kurze Demonstration in einer der großen Fahrzeughallen bereitet Rainer Schroth, ein speziell ausgebildeter Drohnenpilot, die Drohne vor. Vom Startpunkt auf einer gelben Plane in der Hallenmitte hebt sie ab für die Erkundungsunterstützung, wie es im Feuerwehrdeutsch heißt. Nützlich vor allem, so Florian Ritter, wenn das Gebiet großflächig und unübersichtlich ist.
Zum einen überhaupt, um mal einzuschätzen können, wie groß ist es überhaupt. Und wenn schon Löschmaßnahmen ergriffen wurden, dass man zum Beispiel noch Glutnester aufspürt. Ja, schalten wir oben auf den Wärmebildmodus und sehen, wo glimmt das denn noch, wo man es vielleicht nicht gleich sieht, und können dann gezielt unsere Feuerwehrleute dahin schicken, um zu löschen.
Einsatzgebiete sind in städtischen Metropolen auch Stadtwälder, Parks, Felder und Wiesen. Vor allem aber brennende Industriegebäude, Wolkenkratzer oder Tunnel, die für die Einsatzkräfte nur schwer oder unter großen Gefahren zugänglich sind.
Also ein wichtiger Kollege, die Drohne.
Absolut. Also die Drohne ist sinngemäß hier der 12. Mann, ja, und unterstützt das Team, die Mannschaft hier im Einsatz.
Den Herausforderungen mit angepassten Strategien und technischen Innovationen zu begegnen, zeichnet aber nicht nur die heutigen Feuerwehren aus. Sie markiert den Beginn der modernen Feuerwehr in Deutschland überhaupt. Den Anfang machen im 19. Jahrhundert Gruppen, auf die man beim Thema Brandbekämpfung nicht sofort käme. Die Turner. Rolf Schamberger, lange Jahre Leiter des Deutschen Feuerwehrmuseums in Fulda, erinnert daran.
Das waren junge, trainierte Männer, körperlich gewandt. Die hatten Pulverdampf auf den Schlachtfeldern gerochen.
Für das Interview mit Das Wissen ist der Feuerwehrhistoriker noch einmal an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Zwischen alten Löschfahrzeugen und historischen Stichen erläutert Rolf Schamberger, dass es weniger sportliche, denn politische und soziale Gründe waren, weshalb die Turner zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Feuerwehr begründeten. Und warum sie trotz dieses gemeinnützigen Engagements der Obrigkeit suspekt waren.
Die waren durch den Kontakt mit den französischen Kriegsgefangenen, mit den Gedanken der französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit konfrontiert worden. Und ja, man sah das fast wie so eine Art Gefährdungspotenzial an, was man nicht so leicht wieder unterdrücken kann. Denn man wollte ja zurück zur absolutistischen Ordnung, zur Restituierung der Fürstenherrschaft.
Es ist die Zeit des Vormärz. Viele Akteure kämpfen für nationale Einheit und bürgerliche Rechte wie Pressefreiheit und die Aufhebung der Zensur. Auch die Turner. Sie verfügen über Fähigkeiten, aus denen sie eine besondere praktische Verantwortung für das Gemeinwesen in den Städten und Dörfern ableiten, die Bekämpfung des Feuers. Denn mit dem politischen System erodiert nach und nach auch das Zunftsystem. Und mit ihm die bisherigen, althergebrachten Löschordnungen, die, so der Historiker Rolf Schamberger, die einzelnen Handwerker und Gewerke nach Zünften geordnet eingesetzt haben.
Das heißt, die Maurer sollten Breschen schlagen, die Zimmerleute sollten Dachstühle abtragen, damit das Feuer nicht überspringt. Die Wagner hatten sich mit ihren neuen Kutschen am Brunnen einzufinden, die Küfer mit neuen Gefäßen. Das waren alles wunderbare Papiertiger, die in der Realität aber versagt haben.
So entstand im vor allem liberal geprägten süddeutschen Raum ein Einsatzsystem, das sich von den Freiwilligen bis zu den Berufsfeuerwehren kontinuierlich weiterentwickelte. Am 28. Februar 1847 ragen über Karlsruhe Feuersäulen in den Nachthimmel. Das großherzogliche Hoftheater steht in Flammen. Die herbeigeeilte ortsansässige Löschgruppe ist völlig überfordert. In einer spektakulären Aktion rückt das Löschkorps aus dem benachbarten Durlach an. Mit völlig neuem Gerät aus der Werkstatt des Unternehmers Karl Metz und mit Männern, die vom Durlacher Stadtbaumeister Christian Hengst in effektiver Brandbekämpfung ausgebildet wurden.
Und die haben dann das Kommando übernommen und haben eben diesen direkten Angriff auf den Brandherd praktiziert. Und da ist es gelungen, der Katastrophe Herr zu werden. Und da ist dann in der Berichterstattung auch zum ersten Mal der Begriff Feuerwehr aufgetaucht.
Erstmals wurde das Feuer direkt und nicht nur vom Boden und aus der Distanz bekämpft. Ein Wendepunkt in der Brandbekämpfung. Damals wie heute sind gesellschaftliche und technische Entwicklungen die Treiber für neue Herausforderungen. So brachte die Eisenbahn ab 1835 Brandgefahren in Gegenden, wo es sie früher nicht gab. Ganz einfach, weil es keine Dampfmaschinen gab.
Mit dieser frühen Industrialisierung hatte man Dampfmaschinen. Und die Lokomotiven, die aus England kamen, die wurden nicht mit Steinkohle beheizt, wie in England, sondern zum Teil mit Fichtenholz. Das gab einen wunderbaren Funkenflug. Und wenn der Wind richtig stand, und es war Sommer, und dann kann man in vielen Ortschaften in den Brandchroniken lesen, dass durch den Funkenflug der vorbeifahrenden Lokomotive eine Scheune in Brand gesetzt wurde und von dort ging das Ganze weiter.
Und im 21. Jahrhundert? Waren es bis vor wenigen Jahren Elektrofahrzeuge, stehen heute Smart Homes, akkubetriebene E-Roller, Windräder und Photovoltaikanlagen im Fokus. Florian Ritter, Pressesprecher der Frankfurter Berufsfeuerwehr, veranschaulicht, welche Fragen sich stellen, wenn sich die technischen Rahmenbedingungen verändern.
Wie müssen wir bei einer Brandbekämpfung vorgehen, wenn auf dem Dach eine Photovoltaikanlage montiert ist? Das Gleiche gilt aber auch beispielsweise für Akkus. Ja, wir haben immer mehr Akkus im Haus, es gibt immer mehr akkubetriebene Geräte und je nachdem geht von so einer Lithium-Ionen-Batterie natürlich auch mal eine Gefahr aus.
Während Berufsfeuerwehren in deutschen Großstädten rund um die Uhr mit hauptamtlichen Kräften besetzt sind, tragen freiwillige Feuerwehren, also ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger, den Großteil des Brandschutzes im Land. Über 95% aller Einsatzkräfte sind freiwillig aktiv. Sie kommen im Alarmfall von der Arbeit oder von zu Hause und sichern den Schutz unter anderem dort, wo es keine Berufsfeuerwehr gibt. Auch dann, wenn es um technische Hilfeleistungen geht, wie sie im realen Einsatz täglich vorkommen können. Und wie sie die Freiwillige Feuerwehr aus dem niedersächsischen Soltau an ihrem Tag der offenen Tür demonstriert.
Und die erste Übung, die wir hier in unserem Programmpunkt haben, ist Bernd hatte ein bisschen Probleme, Malesche beim Reifenwechsel.
Bernd ist ein Dummy, eine Übungspuppe, erklärt der Moderator über das Mikrofon. Das Publikum hat sich an diesem sonnigen Vormittag vor dem Feuerwehrhaus im weiten Rund um die Szenerie versammelt. Die Ausgangslage der Übung? Ein platter Reifen, ein schneller Radwechsel, dann rutscht der Wagenheber weg, das Auto sackt ab, Dummy Bernd liegt darunter, eingeklemmt.
So, kurzer Break. Das ist schon der Moment, wo die Leitstelle weiß, was eigentlich hier hingehört. Eine Person ist unter einem Fahrzeug eingeklemmt und hat massive Schmerzen. Das heißt, wir brauchen die Feuerwehr für die technische Rettung und wir brauchen den Rettungsdienst natürlich für die Betreuung der Person.
Bis der Notarzt eintrifft, beginnt die Feuerwehr mit dem kritischsten Part ihres Einsatzes. 5 Kameraden knien in voller Montur vor dem Fahrzeug. Langsam, konzentriert, heben die einen den Wagen mit einem Hebekissen Millimeter um Millimeter an. Andere reichen ihnen 4 Kanthölzer, dann Keile an.
Jeder Millimeter, der das Fahrzeug angehoben wird, wird automatisch von uns wieder mit einem Keil nachgefüttert, dass ein Absacken der Last auf den Patienten unmöglich ist.
Solche technischen Hilfeleistungen verlangen weniger rohe Kraft als Präzision, Ruhe und eingespielte Teamarbeit. Jeder Hub wird gesichert. Nach und nach wächst der Hohlraum und damit der Zugang zum Patienten für den Rettungsdienst. Wie im echten Einsatz arbeiten Feuerwehr und Rettungsdienst eng zusammen. Gerade in kleineren Städten und Gemeinden sichern solche freiwilligen Feuerwehren den überwiegenden Teil des Bevölkerungsschutzes. aber auch in den großen Städten bilden die freiwilligen Feuerwehren mit den Berufsfeuerwehren ein gemeinsames System. Eines, das nur funktioniert, weil so viele Ehrenamtliche bereitstehen. Ob freiwillig oder beruflich, die Herausforderungen für die Feuerwehren wachsen für alle gleichermaßen. Besonders dort, wo Personal knapp wird und Einsätze komplexer werden. Während technologische Innovationen die Brandbekämpfung effizienter und den Einsatzalltag sicherer machen sollen, stehen die Feuerwehren heute vor der Aufgabe, sich zu modernisieren. Nicht nur in Bezug auf Technik, sondern auch in der Personalgewinnung.
Die Feuerwehr ist kein Querschnitt durch die Gesellschaft. Allein an der Geschlechterverteilung kann man das mit harten Fakten und Zahlen ablesen. Über 90% Männer. Im Ehrenamt verschiebt sich das schneller als im Hauptamt. Wo wir das nicht haben, ist im Bereich der Jugendfeuerwehr. Da ist der Anteil an Mädchen gegenüber Jungen, das ist so etwa ein Drittel, zwei Drittel. Also da ist es schon ganz anders zu beobachten. Aber ansonsten ist die Feuerwehr sehr männerlastig. Was wir sehr schade finden.
Schade auch deshalb, weil die Feuerwehren unter Druck stehen, geeignete Kräfte zu bekommen. Weniger im ländlichen Raum, wo die freiwillige Feuerwehr nach wie vor ein sehr wichtiger Bestandteil des Gemeinschaftslebens ist, insbesondere in kleineren Orten, wo es keine oder kaum andere Vereinsstrukturen mehr gibt, organisiert und unterstützt sie Veranstaltungen im dörflichen Bereich und packt mit an, wenn Grillhütten oder ein Dorfgemeinschaftshaus gebaut werden sollen. Hier hat die freiwillige Feuerwehr auch keine Probleme bei der Mitgliedergewinnung. Anders stellt sich das für die Berufsfeuerwehren dar.
Ein Problem ist, dass wir immer genug geeignetes Personal finden müssen, um überhaupt genug Feuerwehrleute zu haben, die den Job machen. Das steht natürlich ganz oben und ich sage bewusst geeignetes Personal, weil die Anforderungen an Feuerwehrleute sind durchaus hoch. Die müssen eine Doppelrolle wahrnehmen, Feuerwehr und Rettungsdienst beherrschen und der Job ist natürlich auch echt anspruchsvoll.
Da kommen Medienberichte über Rechtsextremisten in der Feuerwehr zur Unzeit. So berichtete zum Beispiel der Spiegel im Sommer 2023, dass Feuerwehrleute in Leonberg rechte Parolen über Lautsprecher gerufen haben sollen, was die Polizei auf den Plan rief. 2024 meldete die Süddeutsche Zeitung, dass ein Bremer Feuerwehrmann wegen fremdenfeindlicher Äußerungen bei einem Unfall angezeigt wurde. Noch scheint das mediale Echo auf solche Vorfälle größer als die Tatsache selbst zu sein. Die Feuerwehren reagieren dennoch nach dem Motto »Wehret den Anfängen«. Und dies auch aus historischer Verantwortung heraus. Denn die Geschichte der Feuerwehren ist nicht frei von dunklen Kapiteln. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten führte nicht nur zu einem tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft, sondern auch in den Feuerwehren selbst. Und vor allem zu einem tiefen moralischen Fall. Teile der Feuerwehr unterstützten das neue Regime in den Anfangsjahren weitgehend. Schon im April 1933 erklärte der Reichsverein Deutscher Feuerwehringenieure RDF:
Die im RDF zusammengeschlossenen deutschen Feuerwehringenieure begrüßen einmütig und aus vollem Herzen die nationale Erhebung.
Die Integration der Feuerwehr in das NS-Regime fand ihren Höhepunkt mit dem Reichsfeuerlöschgesetz von 1938. Mit ihm wurden die Feuerwehren organisatorisch der Polizei unterstellt. Berufsfeuerwehren zur Feuerschutzpolizei, freiwillige Feuerwehren zu Hilfspolizeieinheiten der Gemeinden umfunktioniert. Ein Wandel, der sich auch äußerlich zeigte, so der Feuerwehrhistoriker Rolf Schamberger. 1939 kommt es zur Angleichung der Dienstkleidung der Feuerschutzpolizei an die Uniform der Ordnungspolizei.
Die Feuerwehren wurden einheitlich uniformiert. Man hat den Militärstahlhelm von 1934 genommen, hatte also ein entsprechendes Erscheinungsbild. Die Feuerwehren mussten eine Mustersatzung annehmen. Und in dieser Mustersatzung war festgelegt, dass Mitglied nur werden konnte, wer natürlich gesund, körperlich fit und so weiter, aber arischer Abstammung ist.
Jüdische Feuerwehrkameraden wurden ausgeschlossen. Und während der Novemberpogrome 1938 verweigerten Feuerwehren in manchen Städten den jüdischen Bürgern systematisch die Hilfe. In anderen Fällen unterstützten Feuerwehrleute aktiv Brandstiftungen an den Synagogen. Diese Erfahrungen prägen nachhaltig das Selbstverständnis der Feuerwehren, die sich heute klar zu Werten wie Vielfalt und Diversität bekennen. Jedenfalls, wenn man den Offiziellen glaubt, die, wie der Frankfurter Branddirektor Markus Röck auf Nachfrage von Das Wissen, keine Zweifel oder Relativierungen zulassen.
Die Einstellung bei einer Feuerwehr, egal ob im Ehrenamt, aber insbesondere im Hauptamt als Beamter, da leiste ich einen Eid auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wer sich da mit irgendwelchen rechtsradikalen Tendenzen, egal in welcher Richtung und in welcher Ausprägung, anfreundet, der hat in unserer Organisation schlicht nichts verloren. Und das wird in Zukunft sicher eine Herausforderung, der wir uns aber auch stellen müssen.
Dass man angefahren wird, dass einen so ein Autospiegel berührt.
Und dann munter geworden ist und dann auch handgreiflich gegen uns gegenüber geworden ist.
Mehr noch als Meldungen über radikale Einflüsse in der Feuerwehr machen die aktuellen Erfahrungen der Aktiven die Nachwuchsarbeit schwierig.
Unsere Rettungs- und Feuerwehrkräfte erfahren im Vergleich zur Gesamtbevölkerung häufiger Gewalt.
Das Ende vom Lied war dann halt, dass...
Der hier gehörte Clip ist Teil einer Kampagne des Thüringer Innenministeriums gegen Gewalt und für mehr Respekt gegenüber Rettungskräften. In dem Video schildern Rettungskräfte aus Thüringen, welche Erfahrungen sie in ihrem Alltag als Rettungsdienstler, Notärzte und Feuerwehrleute gemacht haben. Zum Teil kommen dabei erschreckende Tatsachen zur Sprache. Und der Wunsch, helfen zu können, ohne sich anspucken, anpöbeln oder angreifen lassen zu müssen.
Sind mehrere Schüsse gefallen.
Diese Gewalt stellt auch für die Helfenden selbst.
Zwar sei in Berlin und anderen Großstädten die Lage noch schwieriger als im eher ländlichen Thüringen, erklärt ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage. Doch inzwischen hätten die Übergriffe ein nicht mehr zu tolerierendes Ausmaß angenommen, was auch die Erfahrungen im Clip wiedergeben.
Man muss sich im Einsatz ziemlich zusammenreißen, ja, dass man nicht manchmal die Kontenance verliert.
Kann sich auch mal persönlich belasten, wenn man...
Wer will da noch zur Feuerwehr? Ein ernstes Problem, ja. Dennoch tritt Branddirektor Markus Röck für ein differenzierteres Bild ein.
Wenn man mit altgedienten Kolleginnen und Kollegen spricht, die vielleicht schon in den 90ern oder so gefahren sind, auch die sagen, es war schon immer so, dass auch Gewalt im Rettungsdienst unter Drogen, unter Alkohol ein Thema war. Es ist nicht so, dass die Fallzahlen in Frankfurt explodieren. Die sind jetzt erstmal auf dem Niveau, ich glaube, was absolut inakzeptabel ist, aber was noch mehr auch zu einer Belastung führt, ist wirklich so eine Grundaggression im öffentlichen Miteinander.
Flaschenwürfe, Beleidigungen, körperliche Attacken. In manchen Städten und an manchen Tagen müssen Einsatzkräfte mittlerweile mit Polizeieskorte ausrücken. Warum attackiert man Menschen, die helfen? Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Die Feuerwehr kämpft nicht nur gegen Flammen, sie kämpft auch um Respekt.
Hallo, Sie sind ja jetzt gerade vom Einsatz zurückgekommen.
Allerdings sucht man auch hier bei den Feuerwehren nach Strategien, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Wie Miriam von der Frankfurter Berufsfeuerwehr bestätigt.
Wenn wir bei Geräten was auffüllen müssen, Geräte neu checken.
Die 22-jährige Notfallsanitäterin, die nur ihren Vornamen nennen möchte, kommt gerade von einem anstrengenden Einsatztag zurück und erzählt vor dem Klarmachen ihres Einsatzfahrzeugs von ihren Erfahrungen in Frankfurt.
Ich persönlich bin 3 Jahre im Bahnhofsviertel gefahren, da im Brennpunkt, wie man ja sagt, habe dort meine komplette Ausbildung gemacht und da gelernt. Und ich bin in 3 Jahren Ausbildung nicht einmal angegriffen worden, nicht einmal irgendwie böswillig angegangen worden. Alles, was man da halt so mitbekommt, muss man sagen, man selber als Einsatzkraft ist auch ein bisschen verantwortlich, wie man sich den Leuten gegenüber verhält.
Miriam hat zwar auch miterlebt, dass Menschen im Ausnahmezustand, unter Drogen oder Alkohol, mitunter hysterisch bis aggressiv reagieren. Doch so sehr es in der Brandbekämpfung, bei technischen Hilfeleistungen oder im Rettungsdienst um konsequentes und bis ins quasi militärisch geordnete Handeln geht, die Feuerwehr hat auch im Psychologischen dazugelernt. Statt auf einen autoritäreren Ton setzt man heute, auch in der Ausbildung, stark auf Deeskalation. War das früher anders?
Ich kann natürlich nicht sagen, wie die Ausbildung vor 20 Jahren aussah. Was ich sagen kann, dass ich in meiner Ausbildung einen komplett reinen Kommunikationsteil habe, der auch im Examen geprüft wird. Also da werden Kommunikationstheorien durchgenommen, wie man mit Leuten umgeht, wie man mit bestimmten Patientengruppen umgeht. Das wird in Simulationen geübt auch. Natürlich wird man auch darauf geschult, autoritär aufzutreten. Keine Frage, weil das einfach in dem Beruf super wichtig ist. Aber man lernt es schon. Also als Notfallsanitäter auf jeden Fall.
Die Feuerwehren sind hier wie in vielem ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Situation. Aber um die Zukunftsherausforderungen zu bewältigen, braucht es junge, engagierte, weltoffene Menschen, die mit ihren Kompetenzen den Ansprüchen, die immer größer werden, gewachsen sind. Nur mit ihnen lassen sich überhaupt die neuesten technischen Möglichkeiten nutzen. Denn die digitale Welt revolutioniert das Einsatzgeschehen. Und es ist noch mehr denkbar. Noch Zukunftsmusik ist die Orientierung im Gebäuderaum. Eine Perspektive hierzu bietet sich dadurch, dass es ja von vielen Gebäuden 3D-Modelle gibt.
Und die könnten wiederum Anwendung finden dafür, dass man beispielsweise eine Einsatzstelle von draußen mit VR-Brille virtuell durch das Gebäude geht, um vielleicht den Kolleginnen und Kollegen, die wirklich in den Innenangriff gehen, um dort zu löschen oder zu retten, bessere Kommandos geben kann. Beispielsweise mit der Brille in den Keller laufen, den Flur entlang, die zweite Tür rechts, dort befindet sich der Absperrhahn für die Gaseinführung oder so. Also das sind auch Dinge, die man bereits durchdenkt und ja, wer weiß, vielleicht ist auch hier irgendwann eine praktische Umsetzung möglich mit zur Verfügung stehenden Daten übersetzt in die Praxis der Einsatzkräfte.
Die zunehmende Abhängigkeit von digitaler Technik birgt auch Risiken. Cyberangriffe oder Systemausfälle können in einem Einsatzfall katastrophale Folgen haben. Ebenso stellt die enorme Datenmenge, die gesammelt und ausgewertet werden muss, hohe Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit. Die Feuerwehr von heute muss also nicht nur auf physische Gefahren reagieren, sondern auch auf digitale Bedrohungen, weiß Markus Röck.
Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine wissen wir, dass in diesem Cyberraum natürlich Schwachstellen gesucht werden. Natürlich bereitet sich jede Seite, sofern es welche gibt und wo die sind, darauf vor, wo sind denn irgendwelche Schwachpunkte.
Der Wandel geht weit über den Einsatz von Drohnen und digitalen Karten hinaus. Die eigentliche Innovation findet leise und im Hintergrund statt. Sie wird nicht auf Feuerwehrfesten einem staunenden Publikum vorgeführt, wie technische Einsätze mit Blaulicht, Martinshorn oder Löschzugdemo. Es handelt sich um einen umfassenden Transformationsprozess, der alle Bereiche, von der Ausbildung über die Organisation bis hin zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen betrifft. Die Vernetzung intelligenter Systeme, der digitale Austausch ist das eigentliche Movens, das die Feuerwehren im 21. Jahrhundert herausfordert und zugleich voranbringt. So wie das Blaulichtnavi, das die Einsatzkräfte wieder effektiv zu ihrem Standort in der Feuerwache zurückgeführt hat. Bis zum nächsten Einsatz.
Das Wissen.
Feuerwehr heute von Joachim Meissner. Sprecherin Elisabeth Findeis, Redaktion Lukas Meyer-Blankenburg, Regie Günther Maurer. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2024. Feuersbrünste bedrohen Mensch und Natur. Doch Artenvielfalt schützt vor zu großen Schäden. Warum das so ist, zeigt sich besonders gut auf Kangaroo Island in Australien. Dorthin geht es mit dieser Folge von Das Wissen: Buschfeuer in Australien, wie sich Natur schnell erholen kann. In ARD Sounds und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.